Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Ich möchte heute über das Thema predigen. Ich habe echt lange überlegt, was für einen Titel ich dem gebe. Ich hatte ganz viele Ideen. Jetzt habe ich mich entschieden, Lobgesänge in guten und schlechten Zeiten. Lobgesänge in guten und schlechten Zeiten. Diejenigen, die schon länger hier in der Gemeinde sind, die wissen vielleicht, dass ich öfter mal so liebevoll bespottet werde, dass ich ja nicht so gut singen kann und nicht so gut die Gabe der Tonunterscheidung habe. Aber es ist ja zum Glück so, dass man Gott ja nicht nur durch Singen loben kann oder anbeten kann. Man kann es ja auch einfach mit Worten machen, ne? Darum soll es heute gehen, mit Worten Gott in guten und schlechten Zeiten zu loben. Und mein großes Vorbild ist darin, neben unserem Lobpreisteam hier natürlich, boah, dieses Licht hier, furchtbar, kann man das irgendwie die andere Seite, okay, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Mein großes Vorbild ist darin der Psalmist David, und ich liebe es, wirklich in dem Psalm zu lesen, und habe da schon ganz, ganz viele Schätze daraus geborgen, aus diesem Psalm. Und ich möchte heute über Psalm 59 predigen. Und am Anfang der Predigt werdet ihr denken, was hat das denn jetzt mit Lobgesang oder mit Anbetung zu tun? Aber ihr müsst einfach geduldig zuhören, das kommt alles. Und ich möchte am Anfang beten und beten, dass der Heilige Geist einfach ja, mich gebraucht mit dem, was ich von ihm empfangen habe und auch eure Herzen berührt. Lieber Vater, danke, dass du ja, uns Menschen in unserer Unvollkommenheit gebrauchst, uns gegenseitig zu ermutigen und zu reden. Und das erbitte ich heute Morgen von dir. Ich stehe hier und bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen durch mich redest, dass du das, was du mir aufs Herz gelegt hast, mir hilfst, wirklich gut zu kommunizieren und gut rüberzubringen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du auch bei jedem Einzelnen bist, der hier im Gottesdienst sitzt. Und Herr, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen. Und dass du jedem das gibst heute Morgen, was er braucht an Nahrung. Danke dafür. In Jesu Namen, Amen. Also Psalm 59, ich lese mal ein paar Verse. Bevor ich den Psalm lese, erzähle ich euch mal, wann dieser Psalm entstanden ist. Der König David, also der später König wurde, hat in verschiedensten Situationen Psalmen geschrieben. Und dieser Psalm stammt jetzt aus der Zeit, bevor er König wurde. Und zwar ist die Situation die, dass er in dem Königshof lebt von Saul, der damals König war. Und der Saul, der hat ihn irgendwo mal mitgekriegt und oder hat mal gehört, dass er so toll Harfe spielen kann. Und der Saul selber war depressiv, ein böser Geist war über ihn, steht in der Bibel. Und dann sagt ihm einer von seinen Gefolgsleuten, ich kenne jemanden, der kann so toll Harfe spielen, wenn der hier hinkommt und für dich Lieder singt, das wird dir gut tun. Und der Saul lässt den David, also der König lässt den David dann in seinen Königshof holen. Und es ist tatsächlich dann so, immer wenn er dann diese depressiven Schübe hat, würde ich jetzt aus unserer heutigen Sicht sagen, oder wenn der böse Geist über ihn kam und der König David dann auf seine Harfe gespielt hat und Lieder gesungen hat, lesen wir in der Bibel, dass der, also das steht in 1. Samuel 16 in den Kapiteln, dass der böse Geist dann von dem Saul gewichen ist. Genau. In dieser Zeit, wo der David dann in den Königshof geholt wird, um Lieder zu singen für den König. Aber dabei bleibt es nicht. Der David wird als nächstes der Waffenträger von dem König und später setzt der Saul ihn auch als Heerführer ein. Also er ist wohl als Soldat, ist er so gut, dass der Saul sagt, ich möchte auch, dass du für mich kämpfst. David ist so erfolgreich als Soldat, dass die Frauen anfangen zu singen. Das finde ich echt gemein. Aber so sind wir Frauen manchmal. Saul hat Tausende geschlagen, David aber Zehntausende. Finde ich richtig gemein, aber es stimmte ja. Und die gehen durch die Straßen und singen dem David Loblieder. Und der Saul hört das und die Eifersucht und Neid fangen an, in ihm zu wachsen. Und das wird dann so stark, dass er den Befehl gibt, dass die Soldaten den David gefangen nehmen sollen und ihn töten sollen. Und dann kommt es dazu, dass David einmal in seinem Haus ist und auf einmal merkt, dass da wirklich die ganzen Soldaten um sein Haus rumlaufen und versuchen, ihn aus dem Haus zu locken, damit sie ihn gefangen nehmen bzw. töten können. In dieser Situation entsteht dieser Psalm, den ich gleich vorlesen werde. Dem David passiert natürlich nichts. Der kann dann fliehen mit Hilfe seiner Frau, die gleichzeitig auch die Tochter von dem König Saul ist. Der kann dann fliehen, aber schreibt dann folgenden Psalm. Mein Gott, rette mich vor meinen Feinden. Beschütze mich vor meinen Widersachern. Rette mich von den Übeltätern und hilf mir gegen die Blutgierigen. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben. Starke sammeln sich gegen mich. Ohne mein Verschulden, ohne dass ich gesündigt hätte, o Herr. Gegen einen Unschuldigen laufen und rüsten sie sich. Erwache, komm mir entgegen und sieh, ja du, Herr, Gott der Herrscharen, Gott Israels, erwache, um alle Heiden heimzusuchen. Sei keinem der ruchlosen Verräter gnädig. Sie kommen jeden Abend, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Siehe, sie geifern mit ihrem Mund, Schwerte sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört es? Du aber, o Herr, lachst über sie, du spottest über alle Heiden. David erlebt Verfolgung und eine Verfolgung, wofür er eigentlich nichts kann, so wie er sagt, also dass er auch in Vers 5 sagt, er wird ganz unschuldig verfolgt. David ist in einer Situation, in die er gestellt wird, also er kann ja nichts dafür, dass er da in den Königshof geholt wurde und dass Gott ihn gesegnet hat und dass Gott ihm Erfolg gegeben hat und dass er seine Sache gut macht. Also er steht in einer Aufgabe, die er gut macht, einfach als Harfenspieler von dem König und als Heeresführer und so weiter, und er hat Erfolg und er kann eigentlich nichts dafür, dass die Umstände so sind, wie sie sind und dass der Saul ihn verfolgt. Und ich habe mich so gefragt, als ich das so gelesen habe, ob man das einfach mit unserem Leben so vergleichen kann. Hab ich gedacht, ja, das können wir vergleichen, auch wenn wir jetzt nicht so eine Verfolgung erleben oder andere Leute uns nach dem Leben trachten oder dass wir in der Gefahr stehen, vielleicht wie in den anderen Ländern getötet zu werden um unseres Glaubens willen. Aber auch wir erleben manchmal innere Verfolgung da, auch in den Aufgaben, in die wir gestellt werden. Das kann im Beruf manchmal sein, das kann in der Familie sein, auch all die Orte, wo Gott uns hineingestellt hat. Ja? Es kann sein, dass wir innere Kämpfe haben, wo wir manchmal, bei dem David war das ja so, dass die Feinde ja sichtbar waren. Die Feinde, die von außen einen bedrängen, die sichtbar sind in Form von Soldaten, die ihn töten wollen. Aber manchmal sind die inneren Feinde, die nicht so sichtbar sind und die nicht so zu greifen sind, wo sich das immer so vermischt, sind das jetzt Feinde, die gegen mich sind oder ist das mein eigenes Verschulden oder habe ich gesündigt oder was auch immer, was sich da so vermischt, das finde ich manchmal genauso schlimm. Und manchmal stehen wir genauso in solchen Situationen wie der David, in die wir hineingestellt werden, in denen wir unsere Aufgaben ausüben, in denen wir Gott treu sind, so gut wie wir können und in denen wir auch Ängste und Gedanken der Sorge und der Kummer erleben. Wie gesagt, nicht so schlimm wie der David, wo Leute nach seinem Leben trachten, aber auch jeder kennt von uns, dass wir wirklich Zeiten der Nöte haben, Zeiten der Drangsale. Das können Krankheiten sein, wo wir nicht wissen, geht das gut aus oder geht das nicht gut aus. Das können Arbeitslosigkeit sein, das kann auch Kummer mit den Kindern sein, mit dem Ehepartner, was auch immer. Ja, da sind Beispiele genug da. Und ich denke, dass wir im Ansatz uns vorstellen können, ja, wie der David sich damals gefühlt hat. Wie geht David mit der Situation um? Als erstes sagt er, mein Gott, rette mich vor meinen Feinden, beschütze mich vor meinen Widersachern. Er ruft Gott um Hilfe, obwohl er ein erfahrener Soldat ist. Er könnte rausgehen und schreien, Mensch, ich gehöre doch zu dem König, was wollt ihr alle hier? Ich bin auch ein Soldat des Königs, ich bin der Herrführer, was wollt ihr denn von mir? Aber dass er ein erfahrener Soldat ist und seine Kühnheit, die können ihm in dem Moment nicht helfen. Die Stimme der Unglaube könnte ihm sagen, hat ihm vielleicht auch gesagt, dass Beten reine Zeitverschwendung ist. Aber wir sehen, dass David diese Gedanken wenn sie dann da waren, einfach zur Seite drängt und dass seine erste Reaktion ist, einfach zu Gott zu kommen und zu sagen, mein Gott, rette mich von meinen Feinden, beschütze mich vor meinen Widersachern. Er macht das Gebet zu seiner einzigen Zuflucht. Sein Gottvertrauen, das in mancher Situation, in mancher Not gereift ist, meldet sich in seinem Herzen und lässt ihn zu seinem Gott schreien. Ich habe mir überlegt, wie reagiere ich denn in solchen Situationen? Wenn ich in Not bin, in innerer oder äußerer Not, ist das auch das Erste, dass ich zu meinem Gott schreie und bete, Herr, hilf mir, Herr, rette mich, Herr, du siehst, wie das hier ist, hilf mir beschütze mich vor meinen Feinden, vor meinen inneren Feinden. Oder bediene ich mich erstmal anderer Quellen, rufe ich vielleicht meine Freundin an und beklage mich oder fluch vor mich hin. Oder habe Selbstmitleid bis zum geht nicht mehr, schimpfe, fluche und resigniere. Ja, ist das habe ich mich gefragt, ist das meine erste Handlung, wirklich zu Gott zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten? Ich ertappe mich oft, wenn ich in der Stadt bin und die Stadt ist voll und ich bin mit dem Auto unterwegs, dass ich ganz schnell so Stoßgebete lasse. Herr, schenk mir bitte einen Parkplatz, bitte, bitte. Schenk mir einen Parkplatz. Und ich glaube, viele von euch kennen das. Und ich glaube, dass ganz viele, und das kenne ich von mir auch, dass wir in vielen Notsituationen tatsächlich Stoßgebete in den Himmel schicken, aber dass diese Stoßgebete auch Stoßgebete bleiben. Dass wir nicht dranbleiben, wenn wir in Not sind, manchmal wirklich beharrlich zu Gott zu gehen und zu sagen, so Herr, die Situation ist so, wie sie ist. Und ich will jetzt mich an deinen Rockzipfel hängen, bis du mir hilfst, bis du mir da raushilfst. Ich habe festgestellt, das ist bei mir nicht immer so. Und ich habe während der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, ich will mich darin üben, so in der Gegenwart Gottes zu leben, dass es gar nicht anders geht, dass ich ihn in jede Situation meines Lebens reinhole. Dass er stets tagsüber nachts, dass er stets in meinem Dank ist, aber auch in meinem Leid, in meinem Lobpreis und dass er der erste Adressat ist, wenn es mir schlecht geht oder wenn die äußeren Umstände mir Not und Mühe bereiten. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich nicht immer so toll an, wenn Nöte da sind, es fühlt sich nicht immer so glaubensvoll an, wenn ich dann zu Gott sage, Herr, rette mich, Herr, du wirst es machen, du wirst es tun. Es fühlt sich nicht immer danach an. Und trotzdem ist das die Wahrheit. Und trotzdem ist Gott der Gott von David und von vielen anderen, die wir in der Bibel lesen. Als Zweites habe ich mich gefragt, oder habe ich mir die Frage gestellt, ob ich mir das bewusst mache, dass solche Situationen mir helfen, in meinem Glauben zu wachsen. Ich habe das so mit Erntefeldern verglichen. Erntefelder, wo ich Schätze sammel, Erntefelder, in denen ich in guten Zeiten Samen sehe, wo ich in guten Zeiten wirklich in der Beziehung zu Gott erstarke, stark werde, mein Fundament immer fester wird, mein Vertrauen größer wird und wo ich in schlechten Zeiten auf diese Zeiten zurückgucken kann und wo ich dann Schätze sammeln kann für die Schatzkammern meines Glaubens. Erntefelder, auf denen ich Vertrauen sähe und Hilfe ernte. Das will ich lernen und das wünsche ich uns allen, dass wir das lernen, dass wir wirklich, ich vergleiche das immer so mit einer Schatzkammer, auch so mit manchen Lebensschicksalen, ja, wo wir durchgegangen sind, wo Gott doch gesiegt hat, dass ich immer sage, ja, das ist ein Schatz für meine Schatzkammer. Später kann ich diese Schatzkammer öffnen und großzügig an andere verteilen, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen sind. Der Spurgeon, also ein bekannter Prediger von, weiß ich gar nicht, wann der gelebt hat, der hat mal gesagt, je größer unsere gegenwärtigen Nöte sind, desto lauter werden in der Zukunft unsere Lobgesänge sein. Je größer unsere gegenwärtigen Nöte sind, desto lauter werden in der Zukunft unsere Lobgesänge ertönen. Nicht sein, ertönen. Und nicht nur das, unser Wachstum in unserem Glauben wird voranschreiten und wir werden wachsen, wir werden in unserem Glauben weiterkommen. Jemand hat mal gesagt, Glauben findet nicht in gewohnten Hallen statt, wenn man das mit einem Spiel vergleicht, sondern in Auswärtsspielen. Da an Orten und Situationen, an denen ich bisher nicht war und wo ich nicht gespielt habe. An Orten und Situationen, die mir nicht bekannt sind, die mich aber herausfordern. An diesen Orten wachsen unser Glaube und unsere Zuversicht und unser Vertrauen zu Gott. Die Leute, die in die Muckibuden gehen und trainieren, damit die Muskeln bekommen, die werden mir zustimmen, wenn ich sage, wenn man Muskeln trainiert, dass man nicht immer bei dem gleichen Gewicht bleiben darf. Ja? Die Gewichte müssen immer erhöht werden, damit unsere Muskeln wachsen können. Und so macht Gott mit uns das manchmal auch, dass er uns in Situationen bringt, die wir nicht kennen, ja, damit wir mit ihm durch diese Situation gehen, damit unsere Muskeln stärker werden, unsere geistigen Wachstumsmuskeln stärker werden. Also sehen wir, dass David in der Gegenwart Gottes steht und sein Hilferuf ist nicht das Einzige, was wir hier lesen. Ich habe hier gerade ein paar Verse gelesen und ich erschrecke mich ja manchmal, was der manchmal so seinen Feinden so gewünscht hat. Also man sagt auch, 59 ist eines der Rachepsalmen. Was sagt er hier? Erwache, o Herr, um alle Heiden heimzusuchen. Sei keinem der ruchlosen Verräter gnädig. Ja? Und so geht eigentlich der ganze Psalm, dass er seinen Gegnern dieses und jenes wünscht und die sollen nicht leben und Gott soll sie nicht am Leben lassen und was weiß ich. Also ihr könnt das mal selber zu Hause lesen. Was ich toll finde, obwohl mich das manchmal so erschreckt, ist, dass David auch in anderen Psalmen nie eine Mördergrube aus seinem Herzen gemacht hat. Und David war jemand, auch wenn er eine ganz, ganz tiefe, also eine sehr intime und sehr grundtiefe Beziehung zu Gott hatte, hatte er Gott immer ungeschönt den Zustand seines Herzens erzählt. Er hat ihm immer gesagt, was in seinem Herzen vorgeht. Und das ist so für mich zu einem Grundsatz in meinem Leben geworden, in meinem Glauben. Dass ich immer weiß, Gott, du weißt sowieso, was in mir vorgeht. Und es tut mir gut, wenn ich dir das erzähle. Es tut mir gut, wenn ich dir mein Leid klage, wenn ich dir erzähle, wie es in mir aussieht. David verleugnet auch hier nicht die Realität, sondern sieht dir ins Gesicht. Und manchmal erlebe ich das bei Christen, gerne mal auch in Hauskreisen, gerne in Zweier-, Dreier-, Vierer-Gesprächen, wenn Leute ihr Leid erzählen, dass manche Schwestern und Brüder daherkommen und einen Bibelspruch sagen und sagen, ja, jetzt jammer nicht rum, Gott hat doch das gemacht, Gott hat das vollbracht, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, du musst das nur abgeben, dann wird das schon werden. Und das hört sich meistens auch so ein bisschen lieblos an und so ein bisschen von oben herab. Das sehen wir hier in der Bibel nicht. Ich habe nichts gegen glaubensvolle Bibelverse, nichts dagegen, dass wir, wenn wir von Not andere hören, dass wir den anderen mit guten, ernst gemeinten Ratschlägen ermutigen und ermuntern. Aber so lieblose, dahingeknallte Bibelverse und dieses Wegschauen von der Realität, das ist nicht das, was Gott möchte. Und das ist auch nicht das, was David uns hier vorlebt. Gott braucht unsere Beschönigung nicht. Gott braucht auch unser Pseudoglauben nicht. Gott hält das aus, wenn wir ihm unser Leid klagen. Gott hält das aus, wenn wir ihm unser Herz, das manchmal voller Müll, voller Unglaube, voller Zweifel sind, wenn wir ihm das hinhalten. Gott hält das aus. Und versucht das mal. Immer wenn wir das tun, endet diese Klage ganz oft darin, dass wir Gott doch unser Vertrauen ausdrücken. Probiert das mal aus. In Psalm 13 sagt David sogar, mein Gott, wie lange willst du mir fernbleiben? Wie lange willst du mich vergessen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? David war auch in seinem Gottvertrauen jemand, der das kannte, der diese Zeiten kannte, wo er gedacht hat, Gott ist nicht da. Gott ist auf einmal weg. Der hat sein Angesicht vor mir verborgen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe große Not, aber er ist nicht da. Er kannte auch, dass er sagte, als er sagte, wie lange soll ich Kummer tragen in meiner Seele, dass seine Gebete nicht sofort erhört wurden. Er kannte das all diese Umstände. Jemand hat mal gesagt, wo keine inbrünstige Klage ist, kann kein inbrünstiger Lobpreis sein. Ich weiß gar nicht von wem. Wo keine inbrünstige Klage ist, kann auch kein inbrünstiger Lobpreis sein. Und das ist das, was ich so unter diesem Hauptpunkt stellen möchte, dass wir Gott einfach, so wie wir ihn inbrünstig loben können, ihm auch inbrünstig unsere Klage hinhalten können. Was mir an David noch weiter gefällt, ist, dass er nicht bei diesem Klagen, bei diesem Rachegedanken stehen bleibt, sondern dass er seinen Blick manchmal auch umschwenkt. Und da lesen wir im Psalm Vers 10, da sagt er, angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren, denn Gott ist meine sichere Burg. Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Gott wird mich meine Lust sehen lassen an meinen Feinden. Die Situation, die uns manchmal Mühe machen, die Situation, die uns manchmal Kämpfe bringen, in denen wir manchmal nicht mehr ein- und auswissen. Im Angesicht dieser Situation will ich Gottes Macht rühmen, sagt er. Will ich auf dich harren, denn Gott ist meine sichere Burg. Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Wenn ich mich manchmal alleine fühle in diesen Situationen, kann ich darauf vertrauen, dass Gott, egal was gestern war, auch wenn ich gestern vielleicht versagt habe, dass Gott in seine Gnade mir entgegenkommt und mir zusichert, du bist nicht alleine. Ich komme dir entgegen. Du bist nicht mehr alleine und du musst nicht mehr alleine kämpfen. Es hat mich daran erinnert, wie er auch im Psalm 23 schreibt, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Die Situation ist nicht besser geworden. Die Not ist noch nicht weg. Die Krankheit ist noch nicht geheilt. Ich habe immer noch keine Arbeit. Die Situation auf meiner Arbeit ist immer noch nicht gut. Aber im Angesicht dieser Feinde deckst du mir den Tisch. Im Angesicht dieser Feinde hilfst du mir, dass ich da durchgehen kann. Ich will jetzt ein paar Verse nochmal weiterlesen, wo David nochmal schreibt, nachdem er sagt, angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren, also dieses Glaubensbekenntnis. Und dann geht sein Blick nochmal ab Vers 12. Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergisst. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr unser Schild. Das Wort ihres Mundes ist nichts als Sünde. Sie sollen sich verstricken in ihrem Hochmut, wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Vertilge sie im Zorn, vertilge sie, damit sie nicht mehr sind, damit man erkennt, dass Gott in Jakob herrscht, bis an die Enden der Erde. Er geht weiter und schimpft und wünscht den Leuten den Tod und was weiß ich was. Aber zum Schluss seines Psalms kommt nochmal ab Vers 17. In Vers 16 heißt es noch, sie irren umher nach Fraß, wenn sie nicht satt werden, so bleiben sie über Nacht. Er sieht seine Feinde, dass sie um sein Haus umzingelt sind, dass sie umherrennen, dass sie nur noch warten, dass er rauskommt, dass sie ihn töten können und dass er weiß, es wird nicht vorbeigehen, das wird die ganze Nacht so dauern. Und in Vers 17 sagt er, ich aber will deine Macht besingen und jeden Morgen deine Gnade rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst und ein Zufluchtsort am Tag meiner Bedrängnis. Ich will dir Lob singen, meine Stärke, denn Gott ist meine sichere Burg, der Gott, der mir Gnade erweist. Diese zwei Worte, ich aber, die sind mir sehr lieb geworden, auch in meinem Gebetsleben. David sagt, ich aber will deine Macht besingen. Jeden Morgen will ich deine Gnade rühmen. Es mag sein, dass ich das nicht verdient habe, dass du mir immer hilfst. Aber ich will deine Gnade rühmen, dass du mir trotzdem hilfst, dass du mich trotzdem durchträgst. Jeden Morgen denkt David an vergangene Situationen der Not und Bedrängnis, wo er seinen Gott aufgesucht hat. Er durfte Gott als eine sichere Burg und einen Zufluchtsort erleben. Und deswegen sagt er, jeden Morgen will ich deine Gnade rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst und ein Zufluchtsort am Tag meiner Bedrängnis. Er schaut zurück und holt aus seiner Schatzkammer Geschichten des Sieges und der Hilfe Gottes hervor und ruft sie ins Gedächtnis. Diese Erinnerungen lassen ihn singen und sagen, ich will deine Macht besingen, auch wenn die Situation kein bisschen besser geworden ist. Ich will deine Macht besingen. Gebete und Lobgesänge eines Mannes, der oft die Hilfe und Freundlichkeit Gottes in den vergangenen Zeiten erfahren hat. Neulich bin ich morgens echt total bedrückt aufgewacht. Es gab ein Thema, wo ich immer wieder gebetet habe und es wurde und wurde nicht besser. Und ich bin echt bedrückt aufgewacht und habe einen Kaffee getrunken und danach mit meinem kleinen süßen Hund einen Spaziergang gemacht. Und ich habe es war dunkel und ich war froh, dass keine Leute unterwegs waren. Ich habe erstmal Gott alles ins Gesicht geschrien und gedacht, Herr, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie lange bete ich schon dafür? Warum tust du denn da nichts? Und diese Gebete, diese Klage, dieses Klagen und mit Gott schimpfen ein Stück weit, wurden im Laufe des Spaziergangs zu dem, was David hier gemacht hat. Wo ich dann angefangen habe zu sagen, wo ich mir dann gesagt habe, Aisha, es hilft alles nichts, du musst dich an Gott hängen. Und dann habe ich wirklich auch angefangen zu sagen, Herr, ich weiß, es ist so, wie es ist. Ich aber will dir danken, dass du es gut machen wirst. Ich will dir danken, dass du mit deiner Hilfe mir entgegenkommen wirst. Ich will dir danken, dass du den Sieg hast. Ich will dir danken. Und ich habe diese Danken und Gottes Macht loben und preisen, habe ich den Rest des Spaziergangs echt so vor mir hingesagt. Es war keiner auf der Straße. Mein Hund hat mich die ganze Zeit ab und zu mal so angeguckt, was ich da wohl sage. Aber der ist weitergetrottet. Und bin ich nach Hause gekommen. Ich war erleichtert. Die Situation war nicht besser geworden, aber ich war erleichtert. Ich hatte einen Lobpreis auf meinem Herzen. Ich bin glücklich und froh und strahlend zur Arbeit gegangen, meine Sorgenfalten auf der Stirn wurden wieder glatter und mein Gesicht hat, glaube ich, eher gestrahlt, als vor Kummer irgendwie reingeschaut. Wie toll wäre es, wenn wir darin immer wieder wachsen würden und wenn wir darin einen Unterschied auch in der Welt machen würden. Wie toll wäre es, wenn wir sagen würden, ja, ich habe Not und Kummer, aber ich weiß, mein Gott wird mir zu Hilfe eilen und er wird kommen. Ich habe mal eine Situation erlebt, die mich echt beschämt hat. Das ist schon ein paar Jahre her, da war die Julia noch in der Grundschule, da bin ich mit ein paar Eltern immer ein Stück des Grundschulweges mit den Kindern gelaufen und da war auch ein Vater, mit seiner Frau bin ich sehr gut befreundet. Und der fragte mich, ey, was ist denn mit dir, du siehst so bedrückt aus. Und dann habe ich ihm so erzählt, was mich so bedrückt und ich hatte echt großen Kummer mit einer bestimmten Sache. Und dann sagte er zu mir, er ist nicht gläubig, aber er weiß, dass ich gläubig bin. Dann sagte er zu mir, Aber Aische, du hast doch deinen Gott. Du kannst doch nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Boah, Leute, ich habe mich so geschämt, dass mir jemand, der nicht an Gott glaubt, sowas gesagt hat. Aber warum zermarterst du dich denn da? Du hast doch deinen Gott. Hab doch Gottvertrauen. Du kannst doch nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Also es hat mich echt beschämt. Und da habe ich gedacht, eigentlich hätte ich das umgekehrt gehabt, dass ich ihm meine Not erzähle und ihm sage, ja, ich weiß, es ist scheiße gerade, Entschuldigung, aber ich kann ja nicht tiefer fallen als in Gottes Hände und er wird mir helfen. Aber er musste mir das sagen. Und es hat mich echt beschämt. Und das möchte ich nicht nochmal erleben. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Ausrufen und unser Bekennen von Gottes Macht dem gleichen Gott gilt, dem Gott Davids und von allen anderen Helden in der Bibel. Unser Gott, der uns emporheben will, damit wir sein Angesicht sehen können. Unser Gott, der Silas und Paulus, die geschlagen wurden wegen ihres Glaubens und ins Gefängnis eingesperrt wurden, die dann in der Nacht Lobgesänge gesungen haben. Warum haben sie es getan? Die waren doch voller Wunden, die waren voller Schmerzen, die saßen im Kerker, im Dunkeln. Die haben es getan, weil die einfach den Deckel ihrer Schatztruhe geöffnet haben und da reingeschaut haben und gesagt haben, da sind so viele Erlebnisse, da sind so viele Schätze, wo Gott uns geholfen hat. Die haben nicht darauf geguckt, dass sie ungerecht behandelt wurden, dass sie zu Unrechte eingesperrt wurden, nur weil die von Jesus erzählt haben. Die haben ihre Schatztruhe aufgemacht und gesagt, da sind so viele Schätze drin, wo Gott uns geholfen hat. Was bleibt uns anderes übrig, als Gott zu loben, als seine Macht zu besingen, als ihm Loblieder zu singen? Was bleibt uns da anderes übrig? Leute, so einen Glauben wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, dass ich immerzu Schätze für diese Schatzruhe sammel, dass ich die in Zeiten der Not aufmachen kann und immer wieder Schätze da rausholen kann. Ich glaube, dass wir, jeder von uns, genug Gelegenheiten haben, sowas zu üben, einzuüben, darin zu wachsen, in Situationen, wo wir nicht nur Sonnenschein erleben, sondern auch Wolken und Regen, dass wir in solchen Situationen unseren Blick weg, so wie der David gemacht hat, unseren Blick von unseren Rachegedanken, von unserem Selbstmitleid, von unserem Fluchen und Schimpfen, von unseren Klagen wegheben können, auf zu dem, der dem nichts unmöglich ist, der alles gut machen kann und will. Und der alle Macht hat, uns zu helfen, uns mit seiner Gnade entgegenzukommen. Das wünsche ich uns, dass wir darin wachsen, dass unser Wachstum, auch wenn wir uns in den Auswärtsspielen befinden, dass wir auch in diesen Auswärtsspielen, in diesen ungewohnten Feldern, dass wir Sieger werden, dass wir Spiele gewinnen, dass wir Tore werfen, dass wir so gut sind, mit Gottes Hilfe, dass wir ganz, ganz viele Schätze in unseren Schatzkammern sammeln können. Manchmal, wenn ich Leuten meine Geschichte erzähle, sagen die, meine Güte, das ist ja irgendwie echt erstaunlich, dass du noch normal bist und wie du das da erzählst, so ohne Bitterkeit und so. Und dann sage ich das auch. Leute, das ist wie eine Schatzkammer für mich. Es war keine einfache Zeit damals in meiner Kindheit oder Jugend. Es war eine hammerharte Zeit und ich bin da bestimmt ganz viel verzweifelt gewesen. Aber mittlerweile ist das eine Schatzkammer. Das ist meine Schatztruhe. Und wenn Leute kommen, mir von ihren Nöten erzählen, da kann ich sagen, guck mal, da hat Gott mir geholfen und ich kann dir Mut machen. Geh weiter, bleib dran. Gott wird dir helfen. Ich möchte zum Abschluss ein zwei Strophen von einem Lied von Paul Gerhardt vorlesen und dann bin ich auch fertig. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und obgleich alle Teufel hier wollen widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, lass uns das auch mit diesem Wissen feiern, dass wir einen großen Gott haben. Dass wir einen großen Gott haben, der seinen Sohn geopfert hat, der ans Kreuz gegangen ist, der für uns gestorben ist, damit wir mit unserem Klagen und Lobgesang zu Gott kommen können, damit wir rein sind vor ihm, damit die Türen Gottes offen sind. Ja? Und diese Ereignis dürfen wir voller Freude und Inbrunst feiern. Und das wünsche ich uns, dass wir ja, mit solcher Einstellung, mit solchen Gedanken gleich zum Abendmahl gehen. Amen.